Überleg dir mal, der erste Hobbyhorser oder die erste Hobbyhorserin, was musste die durchmachen, als sie auf ihrem Steckenpferd vielleicht irgendwo im Vorgarten...
Und jetzt sei mal, also Hobbyhorsing hier im Friedrichshain ist ja okay, aber jetzt sei das mal auf dem Land. So, da wirst du ja wirklich, wirst du direkt...
Ist denn jetzt schon wieder, ich hatte doch hier eben noch, wo ist denn dieses Kabel, was da hingehört? An der Mikro, ey Mann.
Suse, Paul, hallo. Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung.
Herzlich willkommen zur vollen Familienpackung am Montag mit der aktuellen Wochenschau. Heute für euch im Studio mein Vater,
Hajo Schumacher aus den Schöneberger Hinterhofstudios, wo David Bowie, die Stones und Udo Butter und das Team schon aufgezeichnet haben.
Genau, und ich bin Paul Schumacher, in diesem Podcast zuständig für die jugendliche Kompetenz, wie es so schön heißt.
Ja, mein Lieber, wir zeichnen auf am Sonntag um 19.22 Uhr und beginnen wie immer mit der Rubrik... Leider lustig. Was ist dir Komisches, Bizarres in der Woche widerfahren?
Och, eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube, das Bizarrste war, am Samstag zur Generalprobe um 10 im Probenraum zu stehen. Und alle kamen so die übliche Viertelstunde zu spät.
Ja.
Und dann warteten wir ewig auf unseren Frontmann und Bassisten. Und es tat sich nichts. Und wir riefen an und es tat sich immer noch nichts. Und dann hat unser Gitarrist tatsächlich einen Freund aktiviert, der in der Nähe des Bassisten wohnt.
Nein.
Und nach 2 Minuten Dauerklingeln öffnete sich dann eine Tür und mit, oh scheiße, ich habe gar nichts mitgekriegt, wurde sich dann entschuldigt und man kam gesenkten Hauptes 2 Stunden zu spät, gerade so zur Abfahrt zum Gig.
Also ohne Generalprobe.
Ohne Generalprobe, dafür hat das Ganze auf der Bühne erstaunlich gut funktioniert, aber war auf jeden Fall gestern ein sehr ereignisreicher Tag.
Was also, war denn die Erklärung vom Frontmann?
Ja, am Abend vorher...
Okay.
Genau.
Also dein Freund Jörg Quos, Chef des Berliner Büros hier für alle Tageszeitungen der Funke Mediengruppe, hatte großen Auftritt vergangene Woche am Mittwoch. Medien-Coup, heißt nicht Coup wegen Quos, sondern wegen des Quartiers 205, in dem hier an der Friedrichstraße die Funke, kennst du ja, ne, da das Studio sitzt. Und Jörg ist unmittelbar, wie euer Frontmann, vor der Veranstaltung nicht eingeschlafen, aber gestolpert auf einer Treppe, ausgerutscht und hat sich eine riesen Platzwunde am Kopf geholt.
Ui.
Eine halbe Stunde später kommt der Kanzler Friedrich Merz, Christian Lindner, das Ganze gedeckt. Die Verlegerin Julia Becker, Niklas Wilke, ihr Bruder Nora Max, alle da, alle wichtigen Leute aus Essen, aus der Weltstadt Essen angereist. So, und Jörg, zack, ab in die Charité, war nicht weit, wir waren in der Oranienburger Straße und dann ist er mit dem Kopfverband zurückgekommen und sah aus wie Horst Rubisch. Ja, oder Dieter Hoeneß, einer von beiden hatte mal den Kopf so turbanmäßig bandagiert und hat dann trotzdem noch eine Bude gemacht. Wir haben ein bisschen darauf gewartet, dass noch irgendwo Blut raussickert. Leider nicht, aber es sind epische Fotos, weil vorletztes Jahr war, glaube ich, Scholz mit Augenklappe, diesmal Jörg mit Kopfverband und er ist entschuldigt diese Woche. Lieber Jörg, aber nächste Woche zur Brandenburg-Wahl brauchen wir dich.
Auf jeden Fall.
So, das hat jetzt auch so kurz geweakt. Haken dran, was kommt bei dir nicht vor?
Was bei mir diese Woche nicht vorkommt, ist Oasis.
Ach komm, das finde ich gut, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie bei Raab Halmich auch.
Genau, und lass uns das aufheben, weil würde ich gerne darauf zu sprechen kommen.
Das ist einfach nur so Marketing für irgendwas, irgendwem geht Geld aus
genau,
und
er
langweilt sich.
Es ist irgendwie so, es ist so erklärend.
Aber es funktioniert. Raab hatte Bombenquoten, aber wir wollten ja nicht drüber reden, über Elon Musk und seine schmierigen Angebote an Taylor Swift auch nicht, aber über Taylor Swift möchte ich diese Woche ganz kurz reden.
Oh, sehr gut.
Sie hat ja nach dem Fernsehduell, was ganz knapp zugunsten von Kamala Harris ausgegangen ist, hat sie ja einen sehr sachlichen, schon fast distanzierten Post abgesetzt, so von wegen, sie hätte jetzt sich das angeguckt und mal ein bisschen recherchiert und sie fände, Kamala Harris sei die würdigere Präsidentin. Daraufhin haben innerhalb von 24 Stunden mehr als 400.000 Menschen diese Wählerregistrierungsseite in den USA besucht. Normalerweise teilweise 30.000 die Woche.
Alter.
Über 400.000 an einem Tag. Die Swifties. Das heißt, diese Frau kann tatsächlich wahlentscheidend sein.
Das ist verrückt.
Nicht, weil sie eine Richtung vorgibt, aber weil sie den jungen Leuten überhaupt erstmal, ey, ihr müsst euch registrieren. Das also ist ja so eine Eigenart im amerikanischen Wahlsystem.
Großartig für die Motivation, die dahinter steht, junge Leute auch politisch zu motivieren und zu interessieren. Gleichzeitig aber auch gefährlich, weil das Ganze ja irgendwie auch so als, weiß ich nicht, Meinungsmache, Propaganda.
Aber deswegen fand ich das so angenehm, dass ihr Post nicht so, nicht ironisch, nicht hetzerisch, nicht abwertend, sondern ganz ruhig, ganz sachlich, während Elon Musk ihr angeboten hat, ihr Kind zu machen. Okay, das lassen wir einfach mal weg. Haken dran, deswegen heißt die Rubrik so. Volkes Stimme. Frank aus Delmenhorst, ja, der gratuliert uns zum Hochzeitstag, vielleicht mit dem kleinen Hintergedanken, dass wir ihm auch zum Hochzeitstag gratulieren, nämlich an diesem Montag.
Ach Mensch, Frank.
Alte Säge, Delmenhorst, Sarah Connor kommt daher.
Cool.
Sven Regner, glaube ich, auch, ne? Delmenhorst.
Geil, ist doch ein Türsteher vom Berghain.
Nein, das ist Sven Marquardt.
Stimmt.
Element of Crime, Delmenhorst, legendäres Lied. Ganz herzliche Grüße gehen in die Schweiz zu unserer Lieblingshörerin Elvira.
Oh ja.
An Andreas und Saskia, die sich über unsere Waschbär-Folge bedanken. Dazu noch kurz die Geschichte. Wir waren, Mittwoch hatten wir die Waschbär-Expertin, die gesagt hat, irgendwie müssen wir mit den Kerlen klarkommen.
Ja.
Zwei Tage später sind wir bei guten Freundinnen zum Essen eingeladen und wir sagen, was ist denn das da im Garten? So ein Rechteck, betoniert. Ja, da steht die Falle. Ich sag, wie, was Falle? Na, die Waschbärfalle. Die sind tatsächlich in einem Waschbär-Hotspot und haben schon 8 gefangen.
Boah,
ja.
Aber Lebenfalle.
Ja, ja, Lebenfalle. Okay. Und die muss dann irgendwie der örtliche Waschbärbeauftragte setzt sie wahrscheinlich beim Nachbarn wieder aus. Also, ganz herzlichen Dank für die Zuschriften. Haben wir noch irgendwen vergessen? Garantiert haben wir noch wen vergessen, aber der kommt dann nächste Woche. Werner natürlich, Lieblingshörer Werner, auch der ersten Stunde. Wir empfehlen die Freitagsgedanken. So, das waren die Zuschriften. Einen ganz herzlichen Dank dafür. Immer her damit. Ich habe auch dieses Gefühl, so wir wollen einen grüßen, Hochzeitstag, vielleicht auch runde Geburtstage oder so, machen wir alles gerne.
Ja, voll.
Das hat früher das Radio erledigt.
Genau, wir machen das. Das ist ein Service jetzt.
Ja, das ist Service, der Gratulationsservice. Schickt euch, uns, alles, was ihr habt. Nächste Rubrik. Was haben wir denn da Schönes? Oh, jetzt finde ich den Rubrikenzettel gerade nicht. Wir sind ja echte Profis. Der Untergang der Woche. Was hast du denn da?
Ja, der Untergang der Woche ist für mich die Hochwassersituation, die ja zum Glück bis jetzt, zumindest wenn man den Nachrichten, die bis jetzt so reingekommen sind, noch relativ glimpflich verlaufen ist. Zumindest bei uns in Deutschland, in weiteren Teilen des Balkans und der angrenzenden Länder ja eher nicht so.
Ja.
In Rumänien gab es zum Beispiel schon Todesopfer zu beklagen.
Österreich auch.
Ich finde das einfach, also dass jetzt in so kurzer Zeit so viel Regen fällt, nachdem wir eine Hitzeperiode hatten, den 10. Rekordsommer in Folge, das sind jetzt wirklich alles so Phänomene, die immer häufiger auftreten. So. Und ich glaube, wir müssen uns da wirklich, wirklich, wirklich Gedanken drum machen, wie wir damit in Zukunft umgehen.
Ranga Yogeshwar, den wir ja immer am Jahresende als großen Bilanzzieher und Ausblicker haben, der hatte das in seinem Dorf ja auch. Und der sagt, also Klimawandel hin oder her, aber den hältst du jetzt nicht so schnell auf. Was du tun musst, ist, dass du deine Städte, deine Flüsse, deine Auen, deine Stauseen und was auch immer alles regenfest machst. Und da sind wir bei diesem Punkt Brücken. In Dresden haben sie ja diese Carola-Brückenreste noch rasch genug aus dem Fluss bekommen. Aber du als städtischer Angestellter hast ja auch viel mit öffentlichen Gebäuden, Bauwerken, Brücken, irgendwas zu tun. Kannst du das bestätigen? Also es gibt ja so Studien, so 10-20% aller Eisenbahn-, Autobahnbrücken sind dringend renovierungsbedürftig. Habt ihr sowas auch im Bezirk oder kannst du da nicht drüber reden?
Also ich denke, die städtische Bausubstanz spricht vielerorts für sich. Ich glaube, dass es für uns als Angestellte der Stadt Zweifel erstmal darum geht, einen gewissen Status quo zu erhalten. Wenn Mittel für Neuzubauendes da sind, dann kann ich aus dem, was ich erlebt habe, nur sagen, dass das Ganze auf den Baustellen, wo ich eingesetzt war, fachgerecht abgelaufen ist.
Immerhin.
Im Gegensatz zu den Privatfirmen, die dann häufig beauftragt werden, die dann schnelles Geld in so einer Ausschreibung der Stadt sehen, die Bude dann wieder zumachen, bevor man irgendwie ihrer habhaft werden kann, weil da in der Abnahme aber irgendwas gar nicht stimmt von den Maßen oder von der Entwässerung.
Schon sind sie in der Insolvenz, ja.
Genau, und schon ist entweder die Bude dicht oder man findet sie einfach nicht mehr. Und insofern hoffe ich, also nicht nur geht der Spree das Wasser aus, sondern gleichzeitig haben wir jetzt auch noch mit, auch hier in Berlin immer mal wieder überfluteten U-Bahn-Schächten zu kämpfen, gerade wenn wir viel Wasser in kurzer Zeit kriegen. Da wäre jetzt für mich zum Beispiel mal so die Frage, könnte man damit nicht irgendwas machen? Also wenn wir wissen, dass das eh in die U-Bahn läuft, so kann man da nicht dann das nächste Wassersystem mit, wir haben ja ein Tunnelsystem. Also,
ja, und dann so Gitterroste, dass das durch die U-Bahn
lass einfach tropfen. Ja, was auch immer.
Aber das sind alles so Gedanken, die werden wir uns tatsächlich in den nächsten Jahren und zwar relativ zügig machen müssen.
Genau.
Und wir denken, boah, Brücken reparieren ist ganz schön teuer. Aber ich glaube, Deiche erhöhen, Stauseen und so, da kommt auch nochmal richtig was zusammen.
Und das Spannende ist, ich glaube tatsächlich, dass es inzwischen so ist, dass wenn wir das Ganze wirklich zügig lösen wollen, dann brauchen wir eine viel größere Attraktivität im öffentlichen Dienst. Dann müssen wir dieses Narrativ umdrehen. Dann darf es nicht mehr heißen, der freie Markt regelt und der Innovationsdruck aufgrund der Kompetitivität der einzelnen Marktanbieter, was neue Technologien angeht, der muss uns da irgendwie rausholen. Nee, wir brauchen eigentlich die besten Leute bei der Stadt. Und das predige ich ja schon die längste Zeit. Wir sollten das eigentlich vormachen. Ich habe immer ich bin so gerne Vorbildfunktion auch als Gärtner für die Stadt und auch gerne Ansprechpartner, auch wenn der BürgerIn vielleicht mal nicht ganz so gut gelaunt ist. Aber an alle, die da zuhören und die sich fragen, wohin will ich mich beruflich noch orientieren, guckt doch mal in öffentlichen Dienst. Ehrlich, wenn irgendjemand gute Leute braucht, dann eure nächste Verwaltungseinrichtung.
Und ihr seid da auch relativ schnell Chef, weil nämlich alle eure Vorgesetzten in den nächsten 5 Jahren in Rente gehen.
Genau, vermutlich.
Das darf man nicht unterschätzen. Mein Untergang der Woche, vielfach wiederholt und ich habe mich trotzdem sehr geärgert. Friedrich Merz hatte den Ball auf dem Elfmeterpunkt liegen. Also Grüne, SPD, FDP sowieso haben sich so weit bewegt in diesem Migrationsthema, was ja durchaus heikel ist. Da ist eine Lösung möglich. Wenn man sich die Hände reicht und sagt, komm, wir holen diese Kuh jetzt gemeinsam vom Eis und zwar wir 4 demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag. Das ist für mich aktives, praktisches Brandmauer errichten. Wir sind in der Lage, einen Kompromiss zu finden, der über die Regierungskoalition hinaus mit einer ganz breiten Mehrheit geschlossen wurde. Und das fand ich ein bisschen durchsichtig letzte Woche, dass Friedrich Merz und seine Leute alle Möglichkeiten mal ebenso vom Tisch gewischt haben. Jetzt geht das ja wieder los, dass sie sich wieder annähern mit Kompromissen und so weiter. Da hätte er Staatsmann sein können. Da hätte er schon Kanzler sein können. Da hätte er schon sagen können, komm, halten wir aus dem Wahlkampf raus dieses Thema. Wir haben andere Probleme, Wirtschaft und so weiter. Da war er dann doch wieder der bisschen eitle, kleingeistige Sauerländer. Hat mich ein bisschen geärgert. Draußen vor der Tür. Was ist dir begegnet?
Ja, was mir begegnet ist, wir haben vorhin kurz drüber geredet, war im städtischen Bild eine Werbung, die ich erst für einen Scherz gehalten habe. Und das war Raab gegen Halmich. weil das waren so Boxkämpfe, mit denen bin ich groß geworden.
Ja,
also ich glaube, 2001 war der erste.
Keine Ahnung.
Oder so 2007, also irgendwie wirklich, wirklich lange her. Er hat jetzt zum dritten Mal auf die Glocke gekriegt von der ehemaligen Weltmeisterin.
Ja, aber völlig das war doch klar.
Ja, genau, es war völlig klar. Ich finde es irgendwo lustig und gleichzeitig sind wir da bei diesem Thema, was du ja vorhin auch aufgemacht hast im Zuge meiner Oasis-Nennung. Er kommt jetzt zurück mit neuer Show auf RTL. Das Ganze soll so ein Mischmasch sein aus Schlag den Raab und TV Total. Man braucht wohl diesen Raab-Faktor, weil Schlag den Star hat nie so ganz funktioniert. Ne? Also du brauchst da halt schon irgendwie so jemanden, der dann auch auf der Bühne gewinnen will. Und ich möchte jetzt keinem Star unterstellen, der dagegen einen Normalsterblichen angetreten ist, dass er ihn da irgendwie geschont hätte oder so. Ich finde das aber spannend, weil das für mich wieder so ein Personenkult, wenn ich jetzt mal ganz übertrieben damit umgehen will, heraufbeschwört, den es ja um Harald Schmidt, Thomas Gottschalk, ja, so, das waren so immer so Entertainer-Größen.
Ja, aber ist Raab der nächste Gottschalk? Also wann?
Ich hoffe nicht.
Na,
ich
aber
hoffe
wann wird's peinlich?
Genau, ja genau. Gottschalk hat sich nämlich nicht so wahnsinnig rühmlich, meiner Meinung nach, aus seiner Karriere verabschiedet. Halt muss man sich dann irgendwie nicht noch dahinsetzen und sagen, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen und ich weiß nicht was, und irgendwie dann noch ein bisschen rumpoltern. Also das fand ich irgendwie ein bisschen daneben, gerade für die Bühne, die er da genießt und für die Leute, die wirklich jahrelang Wetten, dass Fans waren, war ja ein absoluter, wie soll man sagen, eine absolute Hügelspitze in der deutschen Medienlandschaft. Du hast vorhin von gigantischen Einschaltquoten geredet und ich habe irgendwie so das Gefühl, genau darum geht's.
Ja, genau darum geht's und es funktioniert. Mhm. Man muss auch mal sagen, eine gigantische Marketingmaschine dahinter. Mhm. Das mich bewegt hat, und das hat durchaus auch mit Friedrich Merz und dem Migrationsthema zu tun, die Zurückweisung an der deutschen Grenze, so sie denn, ob als Test oder wie auch immer, umgesetzt werden, bedeuten natürlich, dass die Nachbarländer von Deutschland mit diesem Rückstau irgendwie fertig werden müssen. Das heißt, du hast so einen Domino-Effekt, die fangen dann auch an ihren Grenzen an zurückzuweisen und, und. Was bedeutet das für die Statik der Europäischen Union? Hm. Was bedeutet das für Viktor Orban, der sich da auf einmal breitbeinig hinstellt? Habe ich ja gleich gesagt, ne? Auf einmal alle auf dem Kurs. Also da werden noch einige heftige Gespräche von unserem Kanzler zu führen sein. Ja, und unseren Kanzler, den müsste jetzt eigentlich Jörg Quos bearbeiten. Ich versuche mal seine Rolle zu übernehmen. Hallo Ajo, hallo Paul. Wer ist Gewinner der kommenden Woche? Ich wage mal eine ganz steile These. Ich glaube, Dietmar Woidke. Dietmar Echt? Woidke wird mit der SPD knapp vor der AfD in Brandenburg am nächsten Sonntag bei der Landtagswahl landen.
So sieht es bis jetzt aus, ne?
Ja, nee, die, also so ein Aufholrennen, ne? Also die AfD stagniert irgendwo bei Ende 20% und die SPD hat aber jetzt in letzter Woche so überraschend zugelegt. Und ich glaube, es liegt an dem Slogan, den ich noch nirgendwo gesehen habe, aber der sich als so eine urbane Mythologie fortpflanzt. Und zwar, wenn Glatze wählen, dann das Original. sagt der Glatzkopf Woidke. Und das fand ich leider unfassbar lustig. Und ich glaube, mit so einem Spruch hat man eine Vertragsverlängerung
damit
verdient.
Gewinnst du Wahlkampf, wirklich.
Ja.
Für ein mutiges, für ein Muteinander hatten, das haben die Grünen sich, glaube ich, in Brandenburg auf die Fahne geschrieben. Da hat mein Kumpel Ole, Shoutout an dieser Stelle nach Werder, sich einfach nur an den Kopf gepackt. Aber den mit der Glatze finde ich super.
Fand ich auch gut. So, crazy shit aus aller Welt. Kannst du dir nicht ausdenken. Wusstest du, dass die Weltnomadenspiele stattfinden?
Echt?
Ja, und zwar in Astana. Astana, das ist in Kasachstan. Also Männer, die um Ziegen streiten.
Ja.
Und die Weltnomadenspiele, da gibt es dann da zum Beispiel auch Brettspiele, Jagdwettkämpfe, also auch so Geschicklichkeitsgeschichten mit dem Pferd, irgendwelche Ringe und. Also Tiere spielen bei Nomaden-Olympiaden eine große Rolle. Und es gibt eine deutsche Vertreterin, Stefanie Behrendt, 41, ist Lehrerin für Mathe und Physik, Bogenschützin aus Wetzlar in Hessen. Aha. Und zwar beherrscht die Disziplin des Daumenbogenschießens über 60 Meter. Und 60 Meter ist echt ein Ende.
Ganz schön.
Und Daumen heißt, also du spannst die Sehne mit dem Daumen und nicht mit dem, also in Europa bei uns eher mit dem Zeigefinger. Mhm. So, und sie ist halt Daumen, Titelverteidigung übrigens. Also Stefanie Behrendt, Shoutout an dieser Stelle. Wir wünschen alles Gute.
Ja, bei mir geht's gar nicht so weit weg, aber zumindest mal zu einem Trend, der vermutlich in Finnland gestartet haben soll.
Sauna.
Wir bleiben beim Pferdereitsport. Mhm. Und zwar kommen wir zum Hobbyhorsing.
Dort wurde ist jetzt das irre?
Die erste deutsche Meisterschaft in Deutschland ausgetragen. Es gibt wahnsinnig viele unglaublich nette Bilder von Leuten mit Steckenpferden in der Hand.
Also für alle, die Hobbyhorsing noch nicht gesehen haben, zuerst denkt man, man wird verarscht. Da sind überwiegend junge Menschen, ich würde auch sagen eher junge Frauen.
Ja, ist aber sehr gender-inclusive auf jeden Fall.
Die ein Steckenpferd zwischen den Beinen haben.
Genau.
Und haben das vorne so ganz normal an so einem Zügel.
Genau.
Und dann gehen die über Hindernisse.
Genau.
Und machen auch so komische Pferdeschritte.
Genau.
Und was faszinierend ist, welche Höhen die zum Teil mit ihrem Steckenpferd überwinden.
Und mit was für einer Sprungtechnik auch. Man sollte ja meinen, uns wurde eben, wir wurden nicht mit drei Beinen geboren, um genau irgendwie diese Konfusion, die man da vielleicht empfinden könnte mit so einem Besenstiel zwischen den Beinen, zu verhindern. Das Spannende ist, stand dem Ganzen am Anfang auch so ein bisschen fragend und eher ablehnend gegenüber.
Ja, es war albern.
Inzwischen durch meine Live-Action-Roleplay-Erfahrung denke ich mir, ey, wenn da in einer Sporthalle oder in einer Mehrzweckhalle hunderte von Menschen zusammenkommen und sich gemeinsam in ihrem Hobby feiern, finde ich das absolut großartig.
Aber überleg dir mal, der erste Hobbyhorser oder die erste Hobbyhorserin, was musste die durchmachen? Als sie auf ihrem Steckenpferd vielleicht irgendwo im Vorgarten.
Und jetzt sei mal, also Hobbyhorsing hier im Friedrichshain ist ja okay, aber jetzt sei das mal auf dem Land. So, wirst du direkt. Und das Spannende ist, mit dem Hobbyhorsing lässt sich natürlich auch ein bisschen Geld verdienen.
Echt?
Denn auf der Seite, das ist keine Werbung, hobby-horse.de findet man zum Beispiel den Hengst Devil. Wird dich begeistern, detaillierte Handarbeit, perfekte Balance, schönes Aussehen, fliege wie der Blitz. Das Hobbyhorse Blondie mit schwarzem Halfter ist ein American Quarter Horse, eine Stute, hat wunderschönes cremefarbiges Fell, das Caramello genannt wird.
Und Kostenpunkt?
Achso, 135 Euro, das sind, das sind so die Einsteigermodelle, das geht dann bis so wirklich, also so, fotorealistische Riesenpferdeköpfe, die dann da irgendwie für mehrere hundert Euro angeboten werden. Doch, sehr, sehr interessant.
Also Hobbyhorsing, wenn ihr nicht wisst, was ihr im Winter machen sollt. Da gibt es auch noch Varianten. Gibt es eigentlich Hobbyhorsing-Porno bei?
Englisches Warmblut, Hengst, Hobbyhorse, großartig.
Paul kann gar nicht genug kriegen. Family Affairs, Eigenwerbung. Ihr hattet euren letzten Auftritt jetzt am Samstag, oder?
Nee.
Geht noch weiter?
Ja.
Und jetzt in der
jetzt
nächsten
ist
Woche?
Richtig. Nee, im Oktober geht's bei uns weiter. Ich möchte sagen, am 21.10.
Ja.
Oder sowas.
Ist noch lange hin.
Genau.
Ich bin an diesem Montag bei Micky Beisenherz bei NTV. Am Mittwoch lese ich in Weißensee hier in Berlin aus dem Krimi. Am Donnerstag lese ich in Bad Westernkotten aus dem Krimi. Und übrigens, nur der Tod ist schneller. Und am Freitagabend bei den Recklinghauser Unternehmertagen darf ich einen Vortrag halten, warum die Berliner Politik so reibungslos funktioniert. Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt. Deine Tiergeschichte, mein Sohn.
Ja, diese Woche leider weniger süße Waschbären, sondern eher eine Meldung, die so ein leichtes Stirnrunzeln hervorruft, aber auch irgendwie vielleicht nachvollziehbar ist. In Simbabwe sollen jetzt 200 Elefanten getötet werden.
Och.
Da steckt Folgendes dahinter. Simbabwe erfährt gerade eine extreme Dürre und damit einhergehende Lebensmittelengpässe. Außerdem teilte das Umweltministerium mit, man habe mehr Elefanten, als es braucht.
Aha.
Die 200 Elefanten sollen also da gejagt werden, wo es vor allem Zusammenstöße zwischen Menschen und Elefanten gibt. Und das ist halt rund um das größte Naturschutzgebiet, was sich Hwange nennt. Und naja, also in Simbabwe leben geschätzte 100.000 Elefanten.
Boah, die haben alle Hunger.
So, und wenn du jetzt 200 davon schießt, ne, natürlich ruft das bei uns erstmal als so, ne, das ist irgendwie das Tier der Savanne und der edle Elefant, die sind ja so intelligent und so weiter und so fort.
Ja, und wenige gibt's, aber 100.000 sind viel.
So, 100.000, das ist dann schon erstmal eine kleine Hausmarke und da bin ich jetzt so ein bisschen zwiegespalten. Also, ich weiß nicht, also jetzt Elefanten knallen, auf der einen Seite fühlt sich das überhaupt nicht gut an und hat bei mir löst direkt so Flashbacks an so PETA-Vorstände aus, die damit so Großwild-Trophäen irgendwo auf Facebook
mit so Riesenohren und sonst nichts an.
Ja, genau, irgendwo rumstehen. Auch
ja, lustig. Aber du kannst sie ja auch nicht umsiedeln, du kannst sie ja jetzt auch nicht auf einen Lastwagen stellen und ins nächste Land fahren oder so, ne? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, kann man Elefanten umziehen?
Also allein der Aufwand,
ja, das gigantisch.
Ich glaube, das wurde da vor Ort dann schon mit den Ressourcen richtig kalkuliert. Was ich halt spannend finde, es geht halt auch wirklich um das Fleisch. Also es geht wirklich darum, in Namibia gab es vorher wohl schon eine ähnliche Situation, da waren auch noch Flusspferde mit involviert, es ging um 700 Individuen und es geht halt wirklich darum, diese Tiere dann zu schlachten und als Nahrung bereitzustellen. Und das finde ich tatsächlich, also die jetzt einfach so zu erschießen, aber sie dann irgendwie bis auf den letzten Knochen weiter zu verwerten, hey, okay.
Ich frage mich, was mit den Stoßzähnen passiert, aber das werden wir rausfinden. Ja, ich mache die Fortsetzung meiner Waschbär-Geschichte. Weil Caro W., unsere Waschbär-Expertin, hat gesagt, man muss den Rasensprenger anmachen. Also du hast einen Bewegungsmelder, der Waschbär wackelt da durch, dann geht der Rasensprenger an und der Waschbär mag Wasser zum Baden, er hasst Wasser von oben, Regenwasser. So, und alle diese Tricks, liebe Caro W., wurden von unseren Freunden angewendet und der Waschbär hat nur so, eine lange Nase gemacht und hat sich irgendwo untergestellt, bis der Rasensprenger wieder ausgegangen ist. Aha. Und dieses Mistvieh, wirklich klug, hat sich dann so langsam bewegt, dass der Bewegungssensor nicht ausgelöst wurde. Und das ist das Schlimme an Waschbären. Sie sind unfassbar lernfähig. Ich glaube, das Tier wird uns noch eine Menge Freude machen. Vorletzte Kategorie. Ups, fast vergessen, was uns sonst noch ausfiel.
Ja, du hast es vorhin angesprochen, in Dresden ist eine Brücke zusammengebrochen und man möchte es ja nicht glauben, aber wir vergeben ja in Deutschland gerne Noten an Sachen, also vergeben wir auch Noten für Brücken. Ah. Und die meisten deutschen Brücken schneiden mit einer
3-.
Ja, ziemlich akkurat. 48,4% der deutschen Brücken schneiden nur mit einem befriedigend ab. Diese Noten ergeben sich durch eine Hauptuntersuchung, die alle 6 Jahre durchgeführt wird, gefolgt durch eine drei Jahre danach erfolgt noch ein Test. So, und diese Noten sagen eigentlich nur aus, wie dringend etwas an der Brücke gemacht werden muss. Bei einem ungenügenden Zustand ist die Sicherheit deshalb nicht zwingend gefährdet. Brücken sind natürlich, kann man sich vorstellen, gerade so Talbrücken und so, immensen Belastungen ausgesetzt. Klar. Der Warenverkehr auf europäischen Straßen nimmt im Zweifel nur noch weiter zu.
Autos den werden immer schwerer.
Genau, da sind wir wieder bei den SUVs, die wir hier in Berlin so super finden. Und die Witterungsbedingungen tatsächlich. Haben wir jetzt nämlich solche Ereignisse wie jetzt erhöhtes Wasseraufkommen, erhöhte Regenfälle in kurzer Zeit. Wurde ja in Dresden auch gemutmaßt, dass es dann irgendwas mit dem Chlorid hätte zu tun gehabt.
Vom Taumittel, also das Tausalz.
Genau, es sickert ein
quasi. Träger gegangen und hat Korrosion beschleunigt.
Genau, und dieses steigende Verkehrsaufkommen überschreitet einfach ursprüngliche Lastenannahmen und dadurch entstehen dann Tragfähigkeitsprobleme.
Wir bleiben im Osten. Der Spiegel hat auf dem aktuellen Cover einen etwas abgeranzten Sneaker und statt des Nike-Swooshs ist da so ein AfD, so ein blauer AfD-Haken drauf. Verbunden mit der Frage, warum wählen so viele junge Leute rechts? Die haben wir hier schon häufiger besprochen. Ich habe ein Problem mit Kollegen, die ein Parteisymbol und dann sogar noch in so einem Kontext eine Woche vor einer Landtagswahl auf einen Titel, der ja über Kioske überall, der wird millionenfach gesehen. Mir ist das ein bisschen zu billiges LeserInnenfischen, liebe Kollegen. Das kann man anders lösen. Ups. Was liegt die Woche an? Ich reise viel. Ich bin liebe Bahn. Bitte. Es ist Herbst. Es ist Hochwasser. Mir schwan Schlimmstes für die
Ich glaube, du solltest dir heute Abend noch ein paar Mal mit einer Bahnschranke vor den Kopf hauen.
Und ja, oder ich sollte mir so ein Stand-Up-Paddleboard mitnehmen, um dann irgendwann auszusteigen und den Rest zu paddeln.
Oder pack dir selber ein paar leckere Schwarzbrote ein.
Und du, was macht der Herbst mit dir? Müsst ihr jetzt wieder tote Äste aus Bäumen holen?
Oder? Das müssen wir das ganze Jahr über Bäume sterben ja nicht so nach dem Kalender.
Ja.
Zwar für uns von außen her schon, so ne, das Laub fällt, zumindest bei den laubwerfenden Gehölzen. Aber nö, der Baum, der stirbt so die ganze Zeit vor sich hin. Genauso wie wir.
Ganz
zum ist ja der Herbst eine schöne Analogie. Ich freue mich darauf, dass es jetzt nächste Woche noch mal ein bisschen sommerlich werden soll. Ich weiß, ich bin jetzt 30 geworden und fange an, jede Menge über das Wetter nachzudenken. Aber es macht doch total viel Spaß. Und ich hoffe,
es ist auch total sinnlos.
Ja, aber es ist auch, also das ist toll als Gärtner wetterabhängig zu sein. Also wirklich.
Solange du nicht Wetter-App abhängig bist. Oh, also das ist ein anderes Thema. Ganz zum Schluss, über eins habe ich mich noch gigantisch aufgeregt. Wendelin Wiedeking, kannst du
mit
dem Namen was anfangen?
Ja.
War mal Porsche-Chef und auch durchaus erfolgreich.
Ja.
Hat der Bild am Sonntag wieder mal so ein Altmänner-Interview gegeben. Also Wendelin Wiedeking ist schon eine ganze Weile weg von der Bildfläche. Vor 8 Jahren wurde der letzte Prozess gegen ihn geführt, weil er nämlich damals diese Idee hatte, dass Porsche VW kauft.
Oh.
Also ungefähr so
Bruno Banani kauft Versace.
Bruno Banani kauft, ja, das wird Porsche nicht ganz gefallen, der Vergleich, aber ungefähr so ein ganz kleiner kauft einen ganz großen. War eine unglaubliche Hasardeur-Geschichte. Ah. Einfach nur so Finanzmarkt spekulieren, Schwanzlängenvergleich und. Und der erzählt jetzt mit 77 Jahren, dass dieses Land nur von Laien gesteuert wird und nur Idioten und alles fürchterlich.
Klar.
Wir gehen, ich weiß, ich gehöre selber dazu, aber mir gehen diese alten Männer, die sagen, boah, wir früher, wir waren sie aber und was die heute machen, ist alles scheiße.
Ach, weißt du
so
was?
So auf den Senkel.
Ich glaube, von diesen Laien haben eine ganze Menge in Porsche in der Garage stehen.
Ja, klar.
Insofern zielt er ja, also ist das ja nur seine Zielgruppe. Also er kann sich doch gar nicht darüber beschweren, er hat denen doch Autos verkauft.
Ach, na gut. Also, wir wünschen euch eine schöne Woche. Alle die irgendwas mit Hochwasser zu tun haben, seid tapfer,
haltet
durch. Wir drücken euch die Daumen und ja, schöne Woche euch. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ein Podcast von Funke.